Rades redet. Der Podcast zu Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung. Der 11. September liegt jetzt mehr als 20 Jahre zurück. Ein guter Zeitpunkt, um mit etwas Abstand zu rekapitulieren, was sich seitdem im staatlichen Umgang mit Terrorismus verändert hat. Genau das machen Forschende aus dem Projekt KURI, das zu Rades Förderlinie gehört. Sie haben herausgefunden, seit 9/11 wurden in Deutschland ganze 72 neue Bundesgesetze verabschiedet, um terroristische Bedrohungen zu erkennen und zu verfolgen. Dabei wurden vor allem Befugnisse zur Überwachung ausgeweitet und die Strafbarkeit von Taten teilweise ins Vorfeld verlegt, nicht zuletzt in Reaktion auf Anschläge in Deutschland. Manches konnte verhindert werden, zum Beispiel die großen islamistisch motivierten Angriffe, die die Sauerlandgruppe im Jahr 2007 plante. Anderes leider nicht, wie der rassistische Terroranschlag in Hanau 2020. Und in einigen Fällen ist eingetreten, wovor GrundrechtsschützerInnen gewarnt haben. Neu eingeführte Gesetze wurden in anderen Bereichen angewandt, beispielsweise um Aktionen von KlimaaktivistInnen zu verhindern. Mit Isabel Stefan Blome und Stefan Kroll aus dem Projekt KURI habe ich besprochen, was sich im staatlichen Umgang mit Terrorismus verändert hat und welche Diskurse darüber geführt wurden.
Vielleicht erst einmal so zum konzeptionellen Hintergrund, also weil wir eben auf rechtliche Maßnahmen schauen, aber PolitikwissenschaftlerInnen sind, haben wir so ein Dreiecksverhältnis quasi immer aufgespannt, um so ein bisschen zu erklären, wo wir uns da bewegen, dass wir eben einmal Politik, dann Unsicherheit und Recht irgendwie in so einem großen Konglomerat immer dahinterliegend haben und dass dieses Dreiecksverhältnis eben geprägt ist von so Wechselwirkungen, aber auch eigenen Systemlogiken dann. Also dass die Politik so ein bisschen der Ort der Aushandlung und dann am Ende auch der Gesetzgebung ist, die Unsicherheit, die aus dem Terrorismus entsteht, aber das eben ganz doll dann auch prägt und so eine eigene Sphäre aber auch ja bildet mit eigenen Logiken, wo es vor allen Dingen dann um Ängste und eben Bedrohungswahrnehmung geht. Und dann aber, wie gesagt, auch das Recht, was dann unser Fokus ist, was auch mal seine Eigenlogiken dann wieder mitbringt.
Recht ist unser Gegenstand, das schauen wir uns an. Aber wir behandeln keine rechtsdogmatischen Fragen, sondern uns geht es eher um die übergeordnete Fragestellung, wie Gefahr, wie Bedrohung durch Recht und im Recht rationalisiert wird. Und genau dieser Punkt von einer Regelung, die im Ausnahmezustand irgendwie geschaffen wurde, wie die sich über die Zeit verstetigt, normalisiert und welche Effekte das dann hat.
Vielleicht könntet ihr ja zum Einstieg einen kleinen Überblick geben, welche Trends sich da feststellen lassen.
Die Trends, die wir da gefunden haben, die leiten wir vor allen Dingen ab von den Bundesgesetzen der letzten gut 20 Jahre, ist jetzt ein bisschen mehr als 20 hier mittlerweile. Und das sind vor allen Dingen eben diese Verschiebungen, die wir sehen in der Sicherheitsarchitektur, wenn man jetzt die Gesetzgebung sich anschaut, insbesondere die Verlagerung ins Vorfeld, also die Präventisierung könnte man es irgendwie umschreiben. Vor allen Dingen eine Verlagerung also auf der zeitlichen Ebene, auf der Wissensebene auch eine Form von Hypothetisierung, weil es ja anknüpft an Prognosen, an Kalkulationen, an Risiken, die also gar nicht unbedingt bekannt sind, weil man sich ja auf der zeitlichen Ebene so weit vor die Tat verschiebt, dass es jetzt ganz viel prognostisches Wissen vor allen Dingen ist. Und es dann auch so eine Bewegung gibt von der Ausnahme hin zur Normalität oder zum Normalzustand, weil Maßnahmen oft verbunden sind mit konkreten Anschlagssituationen oder Bedrohungssituationen und Gefahreneinschätzungen dann davon losgelöst werden, sobald sie ins Recht gegossen werden und da ja auch geltendes Recht dann werden und so insofern in den Normalzustand quasi überführt werden.
Gerade in dem Bereich, wo sich Dinge ins Vorfeld verlagern, was ist da Neues entstanden an Gesetzen?
Also erstmal der Kanon an Gesetzen, den wir gefunden haben und dann auch analysiert haben, der ist relativ breit. Also man kann gar nicht sagen, dass der nur dem einen Rechtsgebiet, zum Beispiel dem Strafrecht, irgendwie angehören würde. Das streckt sich über mehrere Rechtsgebiete. Also ist das Strafrecht ganz klassisch, das Sicherheitsrecht, dann wo auch die Polizeigesetze der Länder drunter fallen. Aber eben auch solche Dinge wie das Staatsangehörigkeitsrecht, das dann auch immer viel sicherheitsrelevanter wird, aber auch zum Beispiel das Wirtschaftsrecht, weil in Fragen von Terrorismus dann auch Terrorismusfinanzierung immer mit problematisiert wird. Deshalb ist es gar nicht so, dass man sagen kann, es ist nur das eine Rechtsgebiet, in dem wir die Maßnahmen verzeichnen. Aber Maßnahmen, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal ins Strafrecht schauen, die mit dieser Präventisierung oder dieser Vorverlagerung, die behandeln, das ist vor allen Dingen dann 2009 diese Einführung von Paragraph 89a und auch weiteren Paragraphen. Aber der ist relativ prominent, weil er auch relativ viel angewendet wird, wo eben schon die Vorbereitungshandlung für schwere staatsgefährdende Gewalttaten dann justiziabel wird, also dass das schon kriminalisiert wird, obwohl der Anschlag an sich ist noch nicht passiert, aber die Vorbereitungshandlung auch noch vor dem Stadium des Versuchs, das wird dann ein bisschen strafrechtlich dogmatisch, aber noch davor kann jetzt strafrechtlich verfolgt werden. Also es eröffnet dem Strafrecht einen ganz anderen Bereich, der sonst eigentlich nur für die Polizei vorgesehen war. Also es war eigentlich eher so der Bereich der klassischen Gefahrenabwehr.
Also eine Form von Kompetenzerweiterung eigentlich.
Jetzt im Fall des Strafrechts insofern eine Kompetenzerweiterung für die Gerichte. Und die Kompetenzerweiterung, die wir aber vor allen Dingen auch sehen, ist die Kompetenzerweiterung für die Sicherheitsbehörden dann im klassischen Sicherheitsrecht. Also das ist dann wieder diese Gefahrenabwehr, wo es vor allen Dingen um Überwachung geht, um Datensammlung, um Auskunftsverlangen gegenüber zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen, aber auch Luftfahrtunternehmen, dass da die Sicherheitsbehörden dann auch immer mehr Kompetenzen bekommen haben.
Genau, eine Kompetenzerweiterung auf der einen Seite, aber es verändert ja durchaus recht grundsätzlich den Blick darauf, wann überhaupt der Staat beginnt zu strafen. Ja, also dann, wenn eine Tat vollendet ist sozusagen oder ob es mit dem Verdacht schon beginnt. Und der Verdacht ist ja etwas sozusagen, das ist die Tat ist noch nicht da. Das Wissen ist auch unsicher, sozusagen ist ein Verdachtsmoment. Es gibt natürlich Kriterien und auch Gründe dafür, dass der Staat in dem Moment schon handelt, aber es ist sozusagen etwas, was eine grundlegende Veränderung ist. Und das ist ein anderer Punkt, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, ist, dass sozusagen von der Tat auch mehr zum Täter, also zum Akteur eigentlich geht und Kriterien, die den Akteur ausmachen, die Verdachtsmomente stärken sollen. Und das sind grundlegende Veränderungen, die wir beobachten, die auch in anderen Forschungskontexten schon beobachtet wurden und die wir hier in unserem Projekt eben weiter nachverfolgen über einen längeren Zeitraum eigentlich, genau.
Nochmal zu diesem Übergang, wie eigentlich politische Vorgaben, politische Diskurse rationalisiert werden. Inwiefern stehen diese Maßnahmen oder diese Veränderungen im Recht im Zusammenhang mit terroristischen Anschlägen und auch mit politischen Reaktionen darauf?
Ich glaube, das verweist auf eine wichtige Unterscheidung, die es in der Forschung zur Sicherheitspolitik gibt, nämlich die zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit. Und die Gesetzgebungen, die wir seit 2001 beobachten können, sind nicht nur eine Reaktion darauf, wie die objektive Sicherheitslage sich verändert hat, also wie wahrscheinlich es ist, tatsächlich, dass bestimmte terroristische Ereignisse stattfinden oder wie groß auch die individuelle Gefahr eigentlich ist. Diese staatlichen Reaktionen sind auch eine Reaktion darauf, dass das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung sich verändert hat und dass eine große gesellschaftliche Erwartung da ist, dass der Staat reagiert. Und insofern ist das sozusagen eine Reaktion darauf, wie dieses Empfinden ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu sehen. Und das haben wir ganz oft in Krisensituationen, in Ausnahmesituationen, dass zum einen eine Bedrohung da ist, die ist objektiv messbar, aber zu dieser Krisendynamik gehört eben auch die subjektive Wahrnehmung, die dann politisches Handeln eben auch oder eine politische Dynamik nochmal stark anstoßen kann.
Es ist aber trotzdem immer so ein bisschen für uns auch gerade als Forschende eine Blackbox zu verstehen, wie kam es jetzt tatsächlich zu dem Gesetz, weil ich glaube, diese politischen Prozesse dahinter ja nur so, also nur ein Stück weit einsehbar sind für uns, dass da ja aber auch Interessen von Sicherheitsbehörden immer mit reinspielen, dass es da vielleicht aber auch irgendwelche Absprachen zwischen oder innerhalb von Parteien gibt, also dass man gar nicht immer nur sagen kann, also das sehen wir auch in der Verteilung der Gesetze, es gibt den Anschlag und prompt folgt die Reaktion. Das gibt es auch, vor allen Dingen 2017, das ist der Ausschlag, da gibt es die meisten neuen Gesetze und Gesetzgebungsverfahren zu verzeichnen, also vor allen Dingen dann in Reaktion auf 2016 und den Anschlag auf den Breitscheidplatz. Aber trotzdem gibt es zum Beispiel 2009 noch einen Peak, wo sich relativ viel ballt, wo vielleicht auch Maßnahmen dabei sind, die schon länger in, ich sag mal, Schubladen lagen und wo es vielleicht auch opportun wird, dann Dinge umzusetzen. Insofern ist das immer auch so ein bisschen Arbeit mit einer Blackbox, wenn man sich diese Gesetzgebungsverfahren anschaut.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, vielleicht auch kausale Zusammenhänge herzustellen. Aber was man ja auf jeden Fall auch machen kann, ist anzuschauen, wie ist es eigentlich in anderen Ländern, ne? Also welche Gesetze wurden in Frankreich eingeführt und hier vielleicht auch diskutiert und dann nicht eingeführt. Also zum Beispiel ging ja in der amerikanischen Gesetzgebung die Kompetenzerweiterung viel weiter.
Ich glaube, wenn man über Amerika spricht, ist da auch immer noch wichtig zu sehen, dass wir hier in Deutschland eine sehr legalistische Bearbeitung des Problems vornehmen, was auch so dem Rechtssystem, das einfach auch anders ist als in den USA, geschuldet ist. Aber man sich auch nach einem längeren Ringen doch dafür entschieden hat, dass man TerroristInnen als Kriminelle eben behandelt und innerhalb des Strafrechts und nicht außerhalb von irgendwelchen Rechtsordnungen behandelt. Und da gab es diese großen Debatten um Feinstrafrecht, um Folter zu Anfang der 2000er Jahre. Und das haben die USA insofern dann anders gelöst rechtlich, als es dann doch diese Behandlung außerhalb vom Recht gibt. Also da wurde auch juristisch argumentiert, auch wenn das vielleicht nicht ganz so stichhaltig immer alles ist, warum man Leute foltern dürfe. Aber in Deutschland hat man sich eben explizit dagegen entschieden, so eine Sonderrechtsregelung zu finden und eben darauf zu beharren, dass Leute oder dass TerroristInnen als Kriminelle behandelt werden und deshalb auch nach der geltenden Rechtsordnung dann verurteilt werden.
Es gibt noch eine weitere interessante Vergleichsebene, glaube ich, also einerseits zwischen den Rechtssystemen, wozu Isabel gerade gesprochen hat, aber auch der Vergleich zum Völkerrecht. Also auch hier gab es nach 9-11 den Versuch, ausgehend von den Vereinigten Staaten, Ausnahmen vom Gewaltverbot so zu verändern, dass es auch hier präventive Gewaltanwendung möglich werden sollte, also im Zuge der Selbstverteidigung. Das hat sich aber international eben nicht durchgesetzt. Also das ist nicht sozusagen Völkergewohnheitsrecht geworden, sondern da gab es auch starke Gegenstimmen. Und insofern ist es auch interessant zu sehen, wie in anderen Rechtssystemen sozusagen diese Fragen ausbalanciert werden, wie aber auch international sozusagen da eine bestimmte grundlegende Veränderung im Recht und im Rechtssystem eben nicht stattgefunden hat.
Was heißt denn präventive Gewaltanwendung? Ich kann mir gar nicht konkret vorstellen, was damit jetzt gemeint ist.
Also im Völkerrecht ist es so, dass es grundsätzlich gibt es das Gewaltverbot. Das ist sozusagen die ganz grundlegende völkerrechtliche Norm, die aber Ausnahmen hat, nämlich dass Gewalt zur Selbstverteidigung angewendet werden darf. Und unter George Bush gab es nach 9-11 eben den Versuch, auch eine Ausnahme vom Gewaltverbot einzuführen, die präventiv schon erfolgt. Also dass man interveniert, nicht als Selbstverteidigung, sondern in Erwartung, dass ein Angriff stattfinden sollte. Und das ist etwas, was sich im Völkerrecht eben nicht durchgesetzt hat.
Heißt also, jemand plant einen Anschlag und ich kann den schon vorher dann umlegen? Oder?
Genau, also dass man auf diesen Verdacht schon reagiert. Und es gab verschiedene Dinge, die im War on Terror praktiziert wurden von den Vereinigten Staaten. Also vom Bereich Folter bis zu Guantanamo bis zu anderen Dingen, die im Völkerrecht nicht begründbar waren, ne, sozusagen immer auch gegen das Völkerrecht gestanden haben. Und das finde ich sozusagen auch nochmal ganz interessant hier, dass hier in diesem internationalen Kontext auch ein starkes Gegengewicht da war gegenüber solchen Praktiken. Und das sozusagen schon vom frühen Zeitpunkt an und nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo man die negativen Effekte sehen konnte.
Und ich glaube, das ist ja jetzt die internationale Ebene, dass auch auf nationaler Ebene so solche radikalen Schritte, die dann ins Feld geführt wurden, eben in diesen Debatten, über die wir gerade gesprochen haben, dann relativ schnell auch auf Gegenwehr gestoßen sind, weil sie so offensichtlich gegen die eigenen Prinzipien verstoßen. Aber ich glaube, das, was wir so ein bisschen bis jetzt sehen können in unserer Forschung, ist, dass aber trotzdem eine viel kleinschrittigere Verschiebung vollzogen wurde. Also dass es sukzessive sich verschoben hat und nicht der eine große Schlag. Man hat auch nicht, kann vielleicht nicht unbedingt von einer Entgrenzung schon sprechen, aber trotzdem sehen wir diese Verschiebung und eine Verlagerung, die eben so kleinschrittig passiert ist und über die 20 Jahre dann peu à peu dann doch manche Dinge unterlaufen wurden, die vielleicht vorher, wenn man sie von heute auf morgen beschlossen hätte, gar nicht möglich gewesen wären.
Im September 2007 plant die sogenannte Sauerland-Gruppe einen Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund. Dank einer groß angelegten Überwachungsaktion konnte der Anschlag verhindert werden. Beigetragen dazu hat nicht zuletzt die umstrittene akustische Überwachung des Wohnraums. Einen Teil ihrer Strafe erhielten die Angeklagten für die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Durch ein Gesetz, das als Reaktion auf 9-11 eingeführt wurde. Viele der heutigen Gesetze zur Terrorbekämpfung wurden aber erst danach erlassen. Auch weil das BKA die erfolgreiche Aufdeckung des Falls nutzte, um Forderungen nach mehr Befugnissen zu stellen. Beispielsweise im Bereich der digitalen und optischen Überwachung und der eigenständigen Handlungsfähigkeit. Nach verschiedensten Diskussionen um Grundrechtseingriffe war das BKA damit zumindest teilweise erfolgreich. Doch inwiefern wird eigentlich überprüft, wie wirksam die neu eingeführten Gesetze sind?
Es gibt viele Gesetze, die einen Evaluationsauftrag mit im Gesetz stehen haben. Und da gibt es auch so ein bisschen zumindest den Trend hin, dass es mehr und mehr gemacht wird. Wahrscheinlich auch aus dem Bewusstsein und auch aus der Erfahrung, vor allen Dingen in der Interaktion mit Karlsruhe, dass man in grundrechtsintensiven Bereichen sich bewegt und deshalb glaube ich auch diese Bestrebung hinzuschauen, wie wirksam ist das, wie sehr brauchen wir das vielleicht auch oder wie sehr wird es überhaupt angewandt, um das auch zu rechtfertigen dann. Aber die Evaluationen als solche sind relativ überschaubar und es ist auch immer nicht so ganz klar, was der Auftrag dann wirklich dahinter ist. Also die Klauseln sind immer relativ unterschiedlich formuliert und auch wer dann evaluieren soll. Es gibt aber diese Bestrebungen, oder sie sind zumindest im Koalitionsvertrag eingeschrieben, dass man eben solche Dinge wie eine Freiheitskommission etabliert, die dann schaut, eben gerade mit dem Blick auf Sicherheit und Freiheit, wie freiheitsintensiv sind Maßnahmen und da auch schon im Gesetzgebungsprozess mit aktiv und dass es eine Überwachungsgesamtrechnung gibt, das ist auch so quasi eine Evaluation des, der bestehenden Sicherheitsgesetze, die man hat. Also im Koalitionsvertrag sind da so ein paar, man kann fast sagen, Reformvorschläge eingeschrieben. Allerdings ist es bis jetzt auch eigentlich mehr oder weniger nur dabei geblieben und es hat sich nicht viel bewegt. Es ist dann auch weltpolitisch viel passiert. Deshalb ist die Frage, wie sehr dieses Bestreben dann tatsächlich auch noch präsent ist.
Überwachungsgesamtrechnung, ein sehr schönes Wort. Ich habe mich da gefragt, ob ihr vielleicht mehr Vorstellungen davon habt, auch wie man so eine Rechnung gestalten könnte.
Ich glaube, das, was bei der Überwachungsgesamtrechnung ja vor allen Dingen die Idee ist, ist eben, dass man gemerkt hat, wir haben da einen relativ großen Berg an Sicherheitsgesetzen, der eben seit 2001 entstanden ist. Und da zu schauen, dass man erstmal abschichtet, was wie relevant ist, weil es gibt natürlich Kompetenzen, die Sicherheitsbehörden auch brauchen. Es haben sich auch die Möglichkeiten der TerroristInnen verändert, es haben sich die Möglichkeiten technisch zum Beispiel auch verändert. Das muss man dann auch updaten, aber trotzdem diese quasi Haufen an Gesetzen, der entstanden ist, der bedarf so ein bisschen einmal dieser Gesamtevaluation. Und das ist, glaube ich, die Idee dann hinter der Gesamtrechnung oder Überwachungsgesamtrechnung. Und da eben auch zu schauen, sind da nicht Maßnahmen, die vielleicht auch interagieren? Also gibt es nicht kumulative Effekte, dass wir uns die Gesetze nicht immer nur einzeln anschauen, sondern eine Summe quasi uns anschauen an Gesetzen, die entstanden ist und wie die zwischeneinander wirken und wie vielleicht auch einzelne Gesetze nicht grundrechtsintensiv werden, aber die Kombination von Gesetzen, also dass verschiedene Kompetenzen dann zusammenfallen, wo die Menge dann sozusagen das Gift macht und sich eben die Gesamtsicht einmal dann angeschaut wird.
Was man vielleicht nochmal festhalten sollte, es gab seit 2001 eine neue Bedrohung, ja, auf die auch sicherheitspolitisch zu reagieren war, also auch in diesem auch Objektiv-Subjektiv-Schema, auch in diesem Objektivbereich hat sich natürlich was verändert. Die Frage im längeren Prozess ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Debatte darüber, wie man Freiheit und Sicherheit in eine Balance bringen will. Und das ist sozusagen eine Diskussion, die geht weit über die Gesetzgebung hinaus. Ja, das ist sozusagen was alle Bereiche der Politik und der Gesellschaft letztlich betrifft, daran mitzuwirken. Und das Zweite ist ganz konkret auf die Maßnahmen bezogen, über die wir sprechen, die Frage der Kontrolle. Und die Frage der Evaluierung, die wir schon angesprochen haben. Also sozusagen, da sind Mechanismen schon da. Und ich glaube, ein Ergebnis unserer Arbeit oder eine politische Beratung, die sich aus unserer Arbeit ergeben könnte, wäre gerade an diesen beiden Bereichen weiterzumachen. Also wie kontrollieren wir die Anwendung dieser Gesetze? Wie kontrollieren wir, wenn Gesetze für einen bestimmten Kontext geschaffen wurden und dann für einen ganz anderen Bereich verwendet werden, inwieweit das verhältnismäßig und der Sache angemessen ist. Und das ist ja eigentlich ein gutes Instrument, dass man Gesetze in einer Ausnahmesituation erstmal mit einer Zeitlichkeit versieht, wo man sie wieder überprüfen will. Aber wie ist diese Überprüfung dann gestaltet? Welche Kriterien sind dafür wichtig? Was gilt als effektiv? Was gilt als Erfolg? Das ist relativ unklar und das ist, glaube ich, der Punkt, wo Verbesserungen möglich sind.
An den Dingen, die ihr jetzt beschrieben habt, die tatsächlich eingeführt wurden, an welchen Stellen sind diese Maßnahmen problematisch?
Da geht es vor allen Dingen immer um das Thema Überwachung und Datenschutz. Also das ist so das ganz Prominente in dem Feld, wo es nicht die großen Fragen von Folter und Menschenwürde sind. So diese Diskussionen wurden schon geführt, aber dann spätestens im Zuge des NSA-Skandals 2013 wurde, glaube ich, nochmal deutlich, dass aber unterhalb dieser ganz hohen Schwelle ja doch sich eben diese Verlagerung entwickelt haben. Und da geht es eben vor allen Dingen um Dinge der Privatsphäre, der freien Lebensentfaltung, also viel Artikel 2 im Grundgesetz. Dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht steht da im Mittelpunkt. Und wenn zum Beispiel, wenn man jetzt über die Wohnraumüberwachung nachdenkt, dann ist es ja auch relativ eindeutig, dass da, wenn der Verfassungsschutz den Wohnraum überwacht, diese Unantastbarkeit der Wohnung dann doch oder in die eingegriffen wird. Und das sind auch meistens die Fälle, die dann vom Bundesverfassungsgericht gelandet sind und da auch ja oft als zumindest in Teilen verfassungswidrig beurteilt wurden, weil da eben vor allen Dingen diese Dinge von Privatsphäre und freier Lebensgestaltung und dann auch, wenn es weitergeht in der Zeit, dann wird es auch immer technologischer, diese informationelle Selbstbestimmung, also wer darf meine Handykommunikation mithören oder da vielleicht sogar ruhende Kommunikation überwachen oder diesen sogenannten Staatstrojaner dann auf meinem PC einschleusen. Also dass diese Dinge da vor allen Dingen relevant sind.
Die Warnung davor, dass Gesetze aus dem Bereich der Terrorbekämpfung für andere Bereiche genutzt oder gar missbraucht werden könnten, gründet auf Erfahrungen aus den 70er Jahren. Damals entstand der Paragraph 129a, der die Bildung und Unterstützung von terroristischen Vereinigungen unter Strafe stellt. Dieses Gesetz, das hauptsächlich als Reaktion auf die RAF entstanden war, wurde auch eingesetzt, um AktivistInnen der Anti-Atomkraftbewegung zu überwachen. Also letztlich, um zivilen Ungehorsam zu bekämpfen. Das aktuelle Pendant dazu? Der Präventivgewahrsam. Ein Instrument, das eigentlich entwickelt wurde, um Personen an der Durchführung von schweren Gewalttaten wie Terroranschlägen zu hindern. So wurde beispielsweise 2020 ein Islamist in Präventivgewahrsam genommen, der Angriffe auf die Polizei geplant hatte. Im letzten Jahr jedoch wurden unter anderem in Bayern Klimaaktivistinnen der letzten Generation präventiv verhaftet.
Das ist auch das, was wir dann unter Normalisierung beschrieben haben, eben, dass es losgelöst wurde jetzt von der akuten Situation, in der es entstanden ist, dass es eben eigentlich mit dem Hintergedanken Terrorismusbekämpfung ins jetzt zum Beispiel bayerische Polizeigesetz dieses Präventivgewahrsam eingeführt wurde und jetzt aber, weil es eben im geltenden Recht nun steht und es da keine Beschränkung auf terroristische Straftaten oder so gibt, dass es jetzt eben auch in anderen Kontexten, die vielleicht noch viel schwieriger zu beurteilen und viel weniger passgenau da ja auch in dem Fall sind, da jetzt angewendet werden.
Ziviler Ungehorsam ist sozusagen auch was sich aus unserer demokratischen Ordnung ergibt, ja, dass sie Teil des demokratischen Systems ist, dass sie systemimmanent ist. Und insofern ist das auch im Grunde eine sehr besorgniserregende Entwicklung, auch die wir da jetzt gerade beobachten, dass die Instrumente auch in diesem Kontext so angewendet werden. Zumindest die Verhältnismäßigkeit müsste hier mal diskutiert werden.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil wir sehen, wenn wir diese Langzeitstudien gemacht haben, eben über 20 Jahre uns die Gesetze angeschaut haben, dass vor allen Dingen in der rechtswissenschaftlichen Literatur relativ kritisch beäugt wird, was da an Gesetzen aus Berlin kommt, weil dann doch immer wieder ins Feld geführt wird, dass manche Dinge dann nicht, was Stefan gerade meinte, verhältnismäßig sein könnten, aber dass in der Bevölkerung die Akzeptanz doch relativ groß ist und sich der große Backlash jetzt gegen konkrete Maßnahmen meistens irgendwie im Zaun hält. Also es ist dann vielleicht 2013, wie gesagt, einmal diese Diskussion nach den NSA-Enthüllungen von Edward Snowden, aber ansonsten ist die Zustimmung für solche Sicherheitsmaßnahmen eigentlich relativ hoch über die Zeit hinweg. Und das wird jetzt auch nochmal interessant, wie sich das jetzt eben an der letzten Generation bricht, weil da, glaube ich, es immer noch Lage gibt, diese Maßnahmen in dem Fall, der juristisch noch schwieriger zu beurteilen ist, ja eigentlich befürworten würden, während andere, glaube ich, jetzt erst auf den Plan gerufen werden und sehen, was man für Instrumente geschaffen hat und wie weit die gehen können, dass man eben sogar in solchen Fällen dann Leute präventiv in Haft nimmt.
Und da ist auch nochmal ganz wichtig zu trennen. Also das, was die letzte Generation tut, sie brechen Recht. Das tun sie ganz bewusst, um eben auf etwas hinzuweisen. Und solange das einen symbolischen und nicht gewalttätigen Charakter hat, ist das noch Teil sozusagen systemimmanent, was wir tun. Also ist auch okay, dass es bestraft wird. Ja, aber die Frage ist, ob Gesetze dagegen angewendet werden sollen, die für Fälle geschaffen wurden, wo die Ordnung an sich beseitigt werden soll. Und da ist ein Unterschied, glaube ich. Und den sichtbar zu machen, das fehlt in Teilen der öffentlichen Debatte. Und inzwischen gibt es auch tatsächlich Haftstrafen, die ohne Bewährung ausgesprochen wurden. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, ist es verhältnismäßig, wenn wir über Nötigung, wenn wir über eine politische Protestform, die nach wie vor einen überwiegend symbolischen Charakter hat, wenn wir über solche Dinge sprechen?
Und ich glaube, das ist auch so die grundlegende Problematik von Prävention, wenn man sie versucht zu verrechtlichen, weil sie eben also da stoßen ja Logiken aufeinander, wenn wir eigentlich ganz klassisch von Strafe denken, dass sie nach der Tat oder der Gewalthandlung passiert, aber hier ja nicht, jetzt im Fall vom Terrorismus ist das dann irgendwie auch einleuchtend, man nicht abwarten will, bis ein Anschlag passiert, aber trotzdem dann das Recht so ein bisschen an seine Grenzen oder zumindest an die Grenzen seiner Fundamente gebracht wird, wie es mal vorgesehen war, dass man eben präventiv handelt und dass man so weit vor die Tat geht, wo es dann, wie gesagt, auch von der Verdachtsgrundlage relativ dünn wird schnell, wenn man viel mit Prognosen handelt. Also da muss das Recht oder hat sich das Recht dann auch irgendwie anpassen müssen über die letzten 20 Jahre und musste mit ganz anderen Logiken irgendwie zurande kommen, weil dann in der Terrorismusbekämpfung es halt nicht so funktionieren konnte, dass man erst abwartet, aber dann trotzdem solche Dinge wie zum Beispiel eine Unschuldsvermutung, die ja ganz fundamental ist, dadurch herausgefordert wird, dass man die Dinge so weit nach vorne verschiebt.
Es gibt Grenzen des Rechts und es gibt auch Grenzen der Prävention, die man sichtbar machen muss. Also sozusagen ein Präventionsversprechen des Staates, das sehr weit geht, läuft immer Gefahr, auch dann Enttäuschungen hervorzurufen, wenn klar wird, dass es die absolute Sicherheit auch mit staatlichen Maßnahmen nicht hergestellt werden können. Also das ist eine Form der Ausweitung von Sicherheit, die auch in dem Sinne einfach problematisch ist. Also der Staat müsste auch immer transparent machen, welche Prävention er tatsächlich leisten kann und wo auch Grenzen der Prävention einfach da sind und wo ein Bereich von Risiken verbleibt. Ja, also der beste Zustand, den wir eigentlich herstellen können, ist, Risiken möglichst gut kalkulierbar zu machen, um dann auch eine Entscheidung zu ermöglichen, politisch, aber auch individuell. Sind wir bereit, diese Risiken einzugehen oder nicht? Weil Krisen- und Katastrophenfälle oder Ereignisse, terroristische Anschläge werden sich nicht komplett vermeiden lassen. Ja, also das ist ein Versprechen, das staatlicherseits einfach nicht gegeben werden kann. Und sozusagen eine Reaktion auf das subjektive Sicherheitsempfinden, die sehr, sehr weit geht, läuft eben hier in Gefahr, das Risiko einer Enttäuschung einzugehen.
Gäbe es dann eine rechtliche Handhabe, ich weiß nicht, ob ihr die richtigen Ansprechpartnerin dazu seid, aber gäbe es dann eine rechtliche Handhabe, um solche Gesetze beispielsweise konkret an terroristische Akte zu koppeln oder irgendwas anderes, wie man so einen Missbrauch verhindern kann?
Also es wäre jetzt tatsächlich eine Frage für die RechtswissenschaftlerInnen, aber was klar ist, umso spezifischer eine Gesetzgebung auf einem einzelnen Fall, oder ne, also die Einzelfallgesetze, die sind ausgeschlossen in unserer Rechtsordnung. Und insofern würde ich sagen, eine Tendenz, umso spezifischer das wird, umso problematischer wird das auch. Ja, also Gesetze müssen sozusagen auch eine gewisse Offenheit beibehalten. Wo aber jetzt genau die Schwellen liegen, wo es jetzt in dem Bereich sozusagen aus einer juristischen Perspektive eben problematisch wird, das geht, glaube ich, über unsere Expertise hinaus.
Was ich auch noch interessant finde, vielleicht haben wir es auch ein bisschen schon an der einen oder anderen Stelle berührt, ist, inwiefern so gesetzliche Veränderungen, die ja vielleicht auch aus politischen Ereignissen resultieren, dann aber wieder in politische und gesellschaftliche Diskurse zurückwirken. Also welche Diskursverschiebungen sich verknüpft mit den Gesetzen ergeben haben.
Also das ist so ein bisschen der grundlegende Prozess, also so eine Hintergrundfolie unseres Projekts eigentlich. Ne? Wir haben ein Ausnahmeereignis, der Staat reagiert aus unterschiedlichen Gründen, dann normalisiert sich das über einen längeren Zeitraum und hat wieder Rückwirkungen auf die Gesellschaft. Diskursverschiebungen sind was wir ganz oft beobachten können. Ja, Sprache verändert sich auch. Es gibt zum Beispiel die Rolle des Gefährders, die wir in unserem Projekt auch betrachten. Also sozusagen ein neuer Begriff, der in die Debatte eingeführt wird, aus dem dann sozusagen auch so was Konzeptionelles eigentlich wird und was in der Sicherheitspolitik noch besonders wirksam wird. Das ist so eine Rolle. Und dann sehen wir ja ganz viele Praktiken, die sich auch verändert haben. Also wie wir reisen, was am Flughafen passiert und solche Dinge, an die wir uns sehr stark gewöhnt haben. Im Unterschied jetzt zur Pandemie zum Beispiel, wo es von Beginn eigentlich ein großes Anliegen war, immer, die Maßnahmen müssen irgendwann wieder zurückgehen. Ja, und sozusagen, es war sehr schwer, sag ich mal, in der Krisenberatung, in der Krisenkommunikation zu vermitteln, es wird New Normal geben. Es wird Dinge geben, die sich tatsächlich grundlegend verändert haben werden. Und jetzt hier in dem sicherheitspolitischen Bereich, in der Reaktion auf den Terrorismus, hatten wir jetzt nicht so stark eine Debatte darüber, wann führen wir das eigentlich wieder zurück, ja, sondern es hat sich stärker eigentlich oder früher abgezeichnet, dass das eigentlich Regeln sind, die bleiben werden. Ja, weil die Bedrohung, auch wenn sie, glaube ich, ganz unterschiedlich akut ist, in unterschiedlichen Phasen da ist, dann wird das bleiben. Insofern ist hier, sage ich mal, ein bisschen ein anderer gesamtgesellschaftlicher Diskurs gewesen von Beginn an dieser Regeln, der eher auf eine Verstetigung, auf ein New Normal geht, wenn wir in der Pandemie eigentlich eher so einen Diskurs hatten, wie kommen wir eigentlich zu dem alten Normal so schnell wie möglich zurück. Das ist vielleicht so ein Beispiel, an dem man das so ein bisschen illustrieren kann. Und dann werden Maßnahmen auch gar nicht so sehr als Eingriff empfunden. Ja, gerade im Bereich Überwachung, Datenschutz, das wird einfach anders diskutiert bei uns gesellschaftlich, politisch. Ja, während die Maske war ein Riesenthema, Versammlungsfreiheit natürlich, aber der Eingriff in Persönlichkeitsrechte, der sich über Überwachung ergibt, das wird eher hingenommen. Und darüber ist ja nicht so, dass es auch nicht diskutiert wird. Es gibt ja auch eine Diskussion darüber, wo, an welchen Orten zum Beispiel Überwachung auch gewünscht wird, weil es das subjektive Sicherheitsempfinden vergrößern würde. Also das heißt, wir haben hier in diesem Kontext Gefahrenabwehr, Terrorismus eine ganz andere Diskussion darüber, was ist eigentlich ein Eingriff, was bin ich bereit zu akzeptieren, als jetzt im Bereich öffentliche Gesundheit, den wir gerade erst erlebt haben, wo vielleicht das objektive Risiko, tatsächlich schwer zu erkranken, größer war, als in dem anderen Fall Opfer einer terroristischen Gewalttat zu werden. Und das ist insofern auch eigentlich ganz, ganz interessant aus einer Perspektive darauf, wie rechtliche Maßnahmen wirken, akzeptiert werden, längerfristig diskutiert werden.
Mit der Etablierung von so einem Begriff des Gefährders, der Gefährderin, da geht ja auch ein Risiko der Stigmatisierung einher. Beispielsweise, dass dadurch Stereotype entstehen, sich verfestigen gegenüber Muslimen und Muslimen. Gäbe es denn für euch Möglichkeiten, da den Diskurs zu beeinflussen, oder was bräuchte es, um so einer Stigmatisierung entgegenzuwirken?
Also ich glaube, unsere Aufgabe ist es erstmal, das zu beschreiben, dass es eine Stigmatisierung ist. Es ist, wir reden über den Gefährder, wir reden nicht über die Gefährderin. Ne? Also sozusagen, es geht um einen bestimmten Typ Mann, ja, über den hier gesprochen wird und der stigmatisiert ist mit ganz langfristigen Folgen. Ja, und das können wir beobachten jetzt über Jahre hinweg. Und das, den jüngsten Niederschlag hat es für mich auch gefunden in der Diskussion darüber, Geflüchtete im Kontext des Russland-Ukraine-Kriegs, Geflüchtete davor, wo wir eben gesehen haben, es geht nicht um eine Debatte über Migration insgesamt in Deutschland, sondern es geht über die Migration von bestimmten Personen aus bestimmten Weltregionen. Und das ist eine ganz starke Stigmatisierung. Und ich glaube, unsere Rolle als WissenschaftlerInnen ist, erstmal darauf hinzuweisen, dass das so ist und dem weiter nachzugehen, was mögliche Ursachen dafür sein könnten, dass wir jetzt mit einer Veröffentlichung, mit einer öffentlichen Äußerung oder da jetzt direkt terminieren könnten, glaube ich, würde unsere Rolle komplett überschreiten. Aber ich glaube, auf das Problem erstmal hinzuweisen, das ist unsere Aufgabe. Ja.
Ich glaube auch, dass das ganz Interessante zu beobachten, dass hier auch wieder diese Interaktion zwischen Recht und gesellschaftlichem Diskurs stattfindet, weil eigentlich kennt das Recht den Gefährder auch in anderen Kontexten. Also es gibt auch zum Beispiel es gibt die Gefährderansprache schon immer im Polizeirecht, es gibt aber auch im Kontext zum Beispiel Risikofans, jetzt in Deutschland vor allen Dingen im Fußball, also im Umgang mit Hooligans oder sowas, da wird auch sicherheitsbehördlich vom Gefährder oft gesprochen. Aber trotzdem ist, wenn man den Gefährder in den Raum stellt, erstmal, glaube ich, das allgemeine Verständnis ein relativ klares Bild, was man davon hat und wo sich eben Merkmale wie Religion, ethnische Zugehörigkeit und eben auch Geschlecht verschränken. Der ist gerade eben im Bereich des Terrorismus vor allen Dingen so relevant geworden, weil er irgendwie die Möglichkeit schafft, man musste weg von der Tat, das haben wir ja gesagt, weil wir können nicht mehr abwarten, bis was passiert ist. Es gibt dieses große Maß an Ungewissheit, weil man weiß auch gar nicht, ob überhaupt was passieren würde. Also wieder diese ganzen Hypothesen. Und jetzt knüpft man dann die Maßnahmen eben viel mehr an die Person an. Und das Gefahrenbild wird immer mehr personalisiert, weil man den Täter oder die Täterin, die möglicherweise zur Terroristin werden, ja, die immerhin dann als Anhaltspunkt nehmen kann. Und so diese krasse Ungewissheit und Unsicherheit wird für die Behörden so irgendwie bearbeitbar und operationalisierbar, indem man diese Figur des Gefährders schafft und dann daran die Maßnahmen anknüpft. Und das ist ja schon offenkundig, dass das eben dann ein Einfallstor ist für Stigmatisierung, weil das sind sehr subjektive Einschätzungen sind. Und es gibt auch Bestrebungen, das zum Beispiel mit KI unterstützt, das heißt dann Radar ITE, vorzunehmen. Aber auch da gibt es immer noch ein starkes menschliches Element und deshalb dieses Einfallstor eben für Ungleichbehandlung, diskriminierende Effekte ganz, ganz offensichtlich.
Im weiteren Verlauf des KURI-Projekts sollen dann übrigens die Recherchen der verschiedenen Forschungsteams zusammenlaufen, um Bedrohungswahrnehmung, Handlungsanforderungen und Maßnahmen in verschiedenen Bereichen abzugleichen. Aber auch um zu schauen, welche der neuen Gesetze umgesetzt und wie sie genutzt wurden. Wie Antiterrorgesetze die Grund- und Menschenrechte der muslimischen Gemeinschaft beeinträchtigen, untersuchen übrigens Forschende aus dem RADES-Projekt Wechselwirkung. Ich danke Isabel Stefan-Blome und Stefan Kroll für das Gespräch und dem RADES-Redaktionsteam für die Unterstützung. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören und unseren Kanal abonnieren.
RADES redet. Der Podcast zu Ursachen und Folgen islamistischer Radikalisierung.